Tag und herzlich willkommen zu Die Tierklinik, der Podcast für Veterinärmedizin in Düsseldorf. Mein Name ist Hans Onkelbach, ich bin Journalist aus Düsseldorf. Bei mir ist Dr. Maximilian Kraus, Chef der Tierklinik Düsseldorf. Hallo Max.
Hallo Hans, ich freue mich, dass wir heute wieder hier sind nach unserem letzten Podcast, wo wir uns wirklich über die Reiseapotheke unterhalten haben. Haben wir heute ein wahnsinnig interessantes Thema für mich und das sind die sogenannten Reisekrankheiten. Und ich freue mich, dass wir da Frau Dr. Anna Kölfen bei uns haben, wirkliche Expertin auf dem Gebiet. Und ja, herzlich willkommen zu uns im Podcast. Und ich denke, wir werden spannende Themen haben gleich. Und ich denke auch sicherlich die eine oder andere Geschichte hören. Aber nochmals in dem Sinne, herzlich willkommen hier zum Podcast.
Dankeschön für die Einladung.
Sie sind Veterinärmedizin.
Ja, genau.
Sie praktizieren nicht in einer Praxis, sondern wo arbeiten Sie, was tun Sie?
Ich habe 15 Jahre lang in einer Kleintierpraxis gearbeitet in Rumel-Kaltenhausen. Das ist ein Stadtteil von Duisburg, direkt an der Krefelder Grenze. Und habe dann 2009 die Praxis verkauft und habe gedacht, ich müsste mich verändern. Ich fand das Selbstständigen-Dasein alleine sehr, sehr schwierig. Außerdem waren die Kinder mittlerweile aus dem Haus. Der Große studierte, der Jüngere machte eine Ausbildung. Und dann hatte ich ein Stellenangebot von der Frau Dr. Müller in Bad Kissingen und habe gesagt, jetzt fange ich an, in die Labormedizin einzusteigen. Und da bin ich jetzt seit 15 Jahren.
Und Ihr Fachgebiet ist unter anderem?
Also die klinische Chemie und die Infektionslehre. Und da gehören natürlich die Infektionskrankheiten und damit die Reisekrankheiten hinzu.
Mal kurz zur Erklärung, Max, wir reden nicht über Krankheiten, die Tiere auf den Weg bekommen, also Übelkeit oder Unruhe, sondern definier du bitte mal, was verstehen wir heute unter Reisekrankheiten?
Also bitte korrigieren Sie mich, aber aus meiner chirurgischen Sicht sind halt die Reisekrankheiten die Krankheiten, die übertragen werden auf Tiere. Die können die mittlerweile, je nachdem, gibt es auch die Krankheiten hier. Aber früher war es halt so, dass wir die viel im Mittelmeerraum hatten, in östlichen Ländern. Aber nochmals, aufgrund der Klimawärmung sehen wir teilweise diese Krankheiten auch hier. Und das ist etwas, was die Tiere, womit sich die Tiere anstecken, auf diversen Wegen, da sprechen wir gleich sicherlich noch drüber. Und die treten dann meistens nach einer gewissen Inkubationszeit auf. Und dann kommen die Tiere mit Symptomen zu uns und wir sprechen dann halt von Reisekrankheiten, weil die ursprünglich in endemischen Gebieten waren und deswegen halt von Reisekrankheiten.
Haben wir jetzt definiert, was verstehen wir unter Reisekrankheiten? Frau Dr. Köffen, vielleicht können Sie mal zwei, drei Beispiele, die Ihnen oft vorkommen in Ihrer Arbeit. Was können Tiere mitbringen aus dem Ausland?
Ganz, ganz wichtig ist die Leishmaniose, weil wir da von einer Zoonose sprechen. Die Hunde stecken sich an in den südlichen Ländern durch Mücken. Und diese infizierten Mücken können auch auf den Menschen übergehen. Und damit haben wir dann die Leishmanien auch bei den Menschen. Wir unterscheiden zwei Formen, die kutane Form und die Hautform. Und es gibt Berichte von Menschen in Afrika mit kutaner Leishmaniose. Die Bilder sind nicht ansprechend. Das wird durch Stechmücken übertragen und der Erreger ist Leishmania infantum, eine Hämoflagellate.
Okay. Und Sie haben gerade gesagt, die Bilder sind nicht ansprechend.
Die Leute sehen aus, als hätten sie Lebra.
Weil sich dieser Erreger in der Haut...
Weil der Erreger sich durch die Haut frisst, durch die Unterhaut.
Wenn ich den als Wurm bezeichnen würde, wäre das korrekt oder ist das
nee,
nicht
das
der
richtige? Das ist kein Wurm. Das ist eine Protozoe. Die Flagellaten sind relativ klein. Aber ich meine, es ist ja trotzdem nicht gut, wenn die sich durch die Haut brunnen, weil das Gewebe eben abstirbt. Ne?
Mhm. Okay. Und das wird übertragen durch Mücken?
Ja, genau.
Die nehmen das irgendwo auf und geben es dann weiter.
Die Mücke setzt sich auf den infizierten Hund und piekst den und durch den Stechapparat gelangt das in den Darmkanal der Mücke und vermehrt sich dort. Kommt dann über mehrere Larvenstadium in das infektiöse Stadium. Dann geht es wieder zurück in den Stechapparat der Mücke und dann wird wieder ein Hund gestochen oder der Mensch oder Schafe oder Kleinnager oder Füchse.
Aber Sie sagen, hier bei dieser Form der Erkrankung ist auch der Mensch kann angesteckt werden.
Absolut, ja.
Sie haben ja gerade das Beispiel der aus Afrika,
ganz
wo
genau,
die Haut entsteht.
Die Leishmaniose ist eine Zoonose.
Bitte ein deutscher Begriff für Zoonose?
Das ist eine Erkrankung, die vom Tier auf den Menschen
übergehen
kann.
Auf den Menschen übergehen kann. Hm? Okay. Gut. Die kommt hauptsächlich vor in südlichen Ländern?
Naja, ursprünglich ist sie in Subtropen vorgekommen, in Afrika, in den südlichen Ländern. Aber mittlerweile haben wir die Leishmaniose auch hier. Also in Europa ist sie angekommen, in Italien, in Portugal, in Spanien. Mittlerweile haben wir auch Fälle in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz nachgewiesen. Das sind dann einzelne Fallberichte. Aber sie ist eben hier, ne?
Max, ist euch sowas in der Klinik schon mal untergekommen?
Ja, definitiv. Das ist etwas, was wir oft sehen. Und da kommt ja dann wieder die Labortechnik oder die Labormedizin ins Spiel, weil wir natürlich dann das Blut abnehmen eine Blutuntersuchung machen, dann ins Fremdlabor, nenne ich das mal, beispielsweise nach Bad Kissingen schicken, um das da untersuchen zu lassen. Wir haben da sogenannte, man nennt das Reiseprofile, Frühprofil, Spätprofil, akutes Profil. Und da kann man dann schauen, in welchem Stadium sich dieser Hund, teilweise auch die Katze, befindet, wenn sie infiziert ist.
Also ich war jetzt mit meinem Hund auf Reisen und irgendwann merke ich, der verhält sich komisch oder der hat Fieber oder woran merke ich überhaupt, dass da irgendwas
Das ist nicht ganz so einfach. Also zunächst einmal kommen die Leute zum Tierarzt und der Hund ist appetitlos, der ist schwach, der hat Gewicht verloren. Das ist natürlich relativ unspezifisch, das sind ja alle Erkrankungen, so fangen ja alle Erkrankungen an. Dann fangen die an, Hautveränderungen zu entwickeln. Die Ohrränder verändern sich, die kriegen Krusten. Und die haben Schuppenauflagerungen, da fallen die Haare aus. Das ist auch auf der Nase so. Die kriegen ganz borkige Nasen. Am Unterbauch kann das passieren. Und dann kriegen die Lymphknotenschwellung. Und dann werden die anämisch. Und wenn ich dann als Tierarzt höre, der war mit mir auf Gomera, La Gomera, Sri Lanka, Puerto Rico, dann würde ich an die Reisekrankheiten denken. Wenn der Hund jetzt vor mir sitzt, abgeschlagen ist, müde und schwach und Fieber hat, ist das jetzt nicht das Erste, woran man denkt. Das ist ja das Problem. Und bei der viszeralen Leishmaniose tritt diese Hautform ja gar nicht auf. Da verziehen sich die Flagellat in die Organe. Dann haben sie dann eine Leberschwellung, eine Milzschwellung, die sitzen dann voller Leishmanien. Das dauert natürlich viel länger, bis man das bemerkt, ne? Also, aber das kommt hier mittlerweile häufig vor. Und das ist mittlerweile Routinediagnostik, wenn die Leute mit einem Hund aus dem Urlaub kommen und der hat Fieber und dem geht's nicht gut, dann werden die Reisekrankheiten abgetestet.
Und dann macht ihr ein Blutbild und schickt das ein zu Laboclin oder
als Beispiel, wichtig ist vielleicht auch das und das für die Hörer jetzt, die sicherlich das ein oder andere Mal schon beim Tierarzt waren, dass sie sich bitte nicht wundern, warum die Kollegen, auch meine Kollegen oder unsere Kollegen bei uns im Haus fragen, war der Hund im Ausland?
Um das abzuklopfen.
Weil da ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Information. Ja, der Hund war im Ausland und dann kann man natürlich schon sich eingrenzen. Und oft sehen wir das dann, dass die Patientenbesitzer dank Tante Google mit einer Information kommen und sagen, die wissen schon, was es ist. Und dann, warum fragt der Tierarzt jetzt das und das? Ja, das sind die Gründe, weil um Reisekrankheiten schon mal ins nähere Umfeld zu holen. Wir haben gehört, es passiert auch teilweise schon in Süddeutschland. Aber nichtsdestotrotz sollen wir fragen, war der Hund weg? Und viel oft haben wir es natürlich, Reisekrankheiten, wenn wir was in Ungarn haben, in Polen haben, dann fragen wir, war der Hund im Ausland? Nee, der war nur in Polen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir wissen, und diese Fragen, die Kollegen dann stellen an die Patientenbesitzer, die versuchen, das Problem dann einzugrenzen. Aber oft erfahren wir als Praktiker dann an der Front, nenne ich das jetzt mal, dass die Patienten müssen sagen, ja, warum, was ist das für eine blöde Frage? Aber die Frage hat genau diese Zielsetzung, Zielrichtung, um Reisekrankheiten auszuschließen.
Da muss ich dem Dr. Kraus recht geben, das ist auch insofern wichtig, als man Erkrankungen hat, gerade die Ehrlichose zum Beispiel, die Hunde sind jahrelang wieder in Deutschland und werden dann plötzlich krank, weil sie Ehrlichen haben. Also die Frage nach dem Auslandsaufenthalt irgendwann ist ganz, ganz wichtig.
Heißt, der kann auch schon lange zurückliegen?
Ja, ganz genau. Gerade bei der Ehrlichose kann das jahrelang, können die Hunde jahrelang subklinisch sein, der Erreger zieht sich ins Gewebe zurück und dann gibt's irgendeine Infektion oder eine Erkrankung, Durchfallerkrankung, die sind krank, die haben Stress, neuer Besitzer oder neuer Mann im Haus, ganz unbeliebt. Dann kann das sein, dass die Erkrankung neu aufflammt. Also man muss da immer nachfragen, das ist ganz wichtig.
Also kann die Inkubationszeit so lang sein, über Monate oder noch länger?
Ja, ganz genau.
Deswegen gibt es ja auch verschiedene Profile, die man einschicken kann ins Labor. Man kann früh, spät, akute Phase, Spätphase, was auch immer Phase einschicken.
Sie haben eben im Vorgespräch gesagt, also es kommen im Grunde immer mehr problematische Länder dazu. Also hier der ganze Ostblock, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, wo immer häufiger Tiere aus der sogenannten Rettung geholt werden, die zu Hunderten, zu Tausenden nach Deutschland kommen. Und dadurch ist das Risiko nach Ihrer Einschätzung gestiegen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Wir hatten ein ganz großes Problem mit der Ukraine, die ist nicht tollwutfrei. Gut, das war natürlich eine Sondersituation. Es gab Krieg, die Leute standen an der Grenze mit ihren Tieren und mussten alle rein, ohne Tollwuttest, normalerweise gar nicht möglich. Aber es gibt eben auch Leute, die aus der Türkei irgendwelche Hunde reinschmuggeln, die noch gar nicht hier sein dürften. Die Türkei ist kein EU-Land. Die Hunde dürften also erst nach der Tollwutimpfung, müssen die dann 3 Monate im Land verbleiben und dürfen dann erst ausgeführt werden.
Mhm. Meist also eine Quarantäne, nur kurz, früher abzuhören, ist, genau, diese Quarantäne müssen die haben 3 Monate.
Die müssten also viel, viel älter sein. Und wie gesagt, Türkei ist nicht tollwutfrei. Da werden eben auch schon mal Tiere reingeschmuggelt. Und das hatten wir ja 2019. Da hatten wir einen Fall von einem Kangal, der war erstens viel zu jung, der war also illegal hier und der hatte die Tollwut mitgebracht. Und da muss ich sagen, Hut ab vor dem Tierarzt, der in der Tierklinik in Bremen diese stille Wut erkannt hat. Das ist bei der Tollwut nicht so, dass jeder Hund alles zerreißt, wie bei Cujo von Stephen King. Ne? Nee, es gibt auch so eine stille Wut, die sitzen einfach ganz still und stumm und mit Fieber so ein bisschen reduziert auf dem Tisch. Da würde ich bei einem jungen Welpen als erstes mal an Leberschand denken oder so. Da würde ich doch nicht an Tollwut denken. Der hatte Tollwut. Der ganze Betrieb wurde lahmgelegt, die mussten alle geimpft werden. Und der Hund war ja schon tagelang spazieren gegangen mit anderen Kollegen. Musste alles rückverfolgt werden und der Hund war illegal da.
Was ist aus dem Hund geworden?
Der Hund lebt nicht mehr, aber ich weiß genau, dass der Besitzer so einiges, auch dass auf den Besitzer einiges zukam. Ne?
An Kosten auch.
Ja, natürlich.
Ja.
Also ich glaube, der Besitzer der Tierklinik hat sich das bezahlen lassen. Das ist ja auch richtig. Der Betrieb wird einen Tag lahmgelegt, alle müssen geimpft werden. Dann ist womöglich einer krank durch die Impfung. Tollwutimpfung ist nicht lustig. Also da ist einiges auf den Zug gekommen. Ne? Und das kommt nur durch diesen Reiseverkehr. Das ist ja putzig, wenn die einem dann am Strand hinterher watscheln. Das ist ja auch so. Junge Hunde sehen ja auch alle lustig und goldig aus. Und dadurch sind die ja rübergekommen.
Wir sollen vielleicht noch kurz erklären, Kangal ist ein Hütehund.
Ist eine türkische Hütehundrasse, ja. Die ist ausgewachsen, haben Riesen. Die Rüden auch mal 80, 85
ja,
Kilo.
Ein Riesentier, ja. Eigentlich ein sehr selbstständiger
Hund. Ja, auch ein sehr dominanter Hund. Ich weiß auch gar nicht, was
der
man...
Der gehört hier absolut nicht.
Ich weiß auch gar nicht, was man hier in der Familie damit will. Also wenn ich moppelig bin, habe ich 54 Kilo. Was soll ich mit so einem Hund? Wer geht denn da mit wem spazieren?
Ja,
ist das so? Ne? Ja. Da habe ich doch keine Chance.
Nein,
das merken die ja irgendwann. Die sind ja nicht doof. Ne? Die merken ja ganz genau,
die werden
eigentlich bin ich hier der Chef. Ne? Ja. Und dann wird das kompliziert. Ne?
Ja. Sie haben jetzt eben das Beispiel erwähnt von diesen Krankheits-, von diesen Erregern, die sich durch die Haut fressen. Können Sie noch mal ein anderes Beispiel schildern, was auch gerne genommen wird, salopp gesagt?
Wie ich schon sagte, die Herzwurmerkrankung wird auch durch die...
Herzwurmerkrankung
wird auch durch Mücken übertragen.
Ja.
Wir haben also, wie gesagt, den Herzwurm und den Hautwurm. Und die, wie gesagt, werden auch durch Mücken übertragen. Und das ist auch eine Zoonose.
Das kann auch auf den Menschen.
Ganz genau.
Nun klingt Herzwurm wirklich furchtbar. Ist das ein Wurm, der mein Herz angreift?
Ja, also die Filarien der Dirofilaria emitis und Dirofilaria repens, die haben durchaus eine gewisse Länge. Die Weibchen von Dirofilaria emitis werden 30 Zentimeter lang.
30?
Ja. So, jetzt ist es, wenn sie jetzt einen großen Kangal haben, ist natürlich der ausgewachsene Wurm, ne? Wenn sie jetzt einen Kangal haben und der hat so einen Wurm in den Lungenarterien, der hustet ab und zu, der wird damit fertig, aber ein kleiner Mops, der ja sowieso schon keine Luft kriegt, der kriegt durchaus Probleme und bei Kindern ist das auch nicht gut. Ich meine, Würmer in Lungenarterien ist grundsätzlich nicht gut, aber bei je kleiner das Organ ist, desto schlechter natürlich, ne?
Bei dem Wurm ist ja egal, wo in welchem Wirt er sitzt, der wird immer gleich groß am Ende des Tages.
Das klingt furchtbar. Also jetzt, wir bleiben jetzt erstmal bei den Tieren. Aber die Gefahr ist da, dass das auf den Menschen übertragen wird. Also wenn ich Pech habe, hat mein Hund sich angesteckt im Ausland. Und wenn ich nicht aufpasse, steckt er mich an.
Genau. Ist natürlich so, dass wenn ich ein normales Immunsystem habe, werde ich jetzt nicht sofort an der Herzwurmerkrankung erkranken. Mein Immunsystem ist ja schon in der Lage, damit umzugehen, in gewisser Weise. Ne? Aber ich darf nicht vergessen, eigentlich sind das ja Erreger aus den Subtropen, mit denen mein Immunsystem nie in Verbindung gekommen ist. Und des Weiteren ist es ja auch so, das mag bei manchen Menschen kein Problem sein, aber es gibt eben immunreduzierte Personen, HIV-Patienten,
ja, oder
Transplantation, Chemotherapie, Kinder.
Ja.
Da spielt das dann schon eine Rolle. Ne?
Wie sind denn die Symptome bei diesem Herzwurm oder Hautwurm?
Ist genau das Gleiche. Die fangen erstmal an mit Schwäche, mit Abgeschlagenheit, die verlieren an Gewicht. Die haben allerdings chronischen Husten. Und die fangen an, so bei ganz seltsamen Situationen zu husten. So einen typischen Herzhusten kennt man, die rasseln so. Und die sind ganz kurzatmig. Und wenn die belastet werden, kippen die um. Bei den Herzwürmern ist es erstmal so, dass sie einfach nur so trocken husten und man das eigentlich nicht erklären kann. Die Luftröhre ist in Ordnung, der Kehlkopf ist in Ordnung, das Lungenbild sieht erstmal ganz gut aus. Da würde ich auch sofort nach Auslandsgenese fragen und dann auch sofort auf Herzwürmer testen.
Und Max, du sagst, das kommt nicht so selten vor, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, sondern durchaus.
Also, das ist nochmals, ich als Chirurg sehe die natürlich nicht, die Fälle, aber von meinen Internisten weiß ich, dass wir die immer öfter sehen. Und gerade wenn die dann halt die Bronchoskopien machen und einen Herzschall machen, sehen die diese Veränderungen.
Mhm. Habt ihr auch schon mal von Fällen gehört, wo dann auch der Mensch schon betroffen war, angesteckt war oder bisher?
Toi, glücklicherweise nur in Berichten, aber ja. Im privaten Umfeld habe ich das zum Glück noch nicht gehabt.
Also bei euch in der Klinik noch nicht, oder?
Also ich hatte in meiner Praxis tatsächlich einen Fall mit Leishmaniose. Der Hund hatte die Leishmaniose und der Besitzer war HIV-infiziert. Wusste ich zu dem Zeitpunkt aber allerdings gar nicht. War auch wirklich schwer erkrankt und bei dem hatte ich zum Schluss sogar das Wiener-Kawa-Syndrom. Das heißt, wir hatten tatsächlich Probleme mit der Tricuspidalklappe und mit dem rechten Vorhof und so weiter.
Und also Herzprobleme.
Und der Besitzer hat sich tatsächlich richtig angesteckt und der kriegte richtige Hautveränderungen. Und das hat eine ganze Weile gedauert, muss ich ehrlicherweise gestehen, bis ich da überhaupt drauf gekommen bin. Den habe ich dann tatsächlich erstmal zum Hausarzt geschickt und der konnte damit gar nichts anfangen. Und der hat den dann allerdings zum Bernhard-Nocht-Institut geschickt, zum Tropeninstitut nach Hamburg. Und die wissen mit diesen Reisekrankheiten bei Menschen sehr gut umzugehen.
Also die gute Nachricht ist, man kann die behandeln.
Ja,
diese Krankheit,
kann die behandeln.
Wenn man sie rechtzeitig.
Aber man muss sagen, das muss dann allerdings in fachkundige Hände. Ne? Also einfach ein Hausarzt, der dann mal so ein bisschen Cortisonsalbe und ein bisschen Antibiotika verschreibt oder so, das geht nicht. Dann muss man ganz klar sagen, da muss ich zu einem Kollegen gehen.
Mhm. Wo war der jetzt, der betreffende Fall? Wo ist er mit dem Hund gewesen? Wo hat er sich das geholt?
Sri Lanka.
Mm. Ja, tropisches Gebiet. Jetzt reden wir haben jetzt darüber gesprochen, dass diese Krankheiten, der Hund hat sie infiziert, die Krankheiten sind ausgebrochen, vielleicht sogar ist ein Mensch betroffen. Was kann ich denn vorher tun? Kann ich überhaupt prophylaktisch was machen?
Also bei der Leishmaniose kann ich tatsächlich einiges machen. Grundsätzlich ist Prophylaxe ganz wichtig. Ich sollte gucken, dass ich einmal im Monat was auftrage, gegen die Mücken, das gibt's ja. Es gibt so Repellenzien, die werden zwischen die Schulterblätter getropft. Ist in einigen Besitzerkreisen nicht beliebt, weil es natürlich Chemie. Ne? Also da ist nix Bachblüten und nix Homöopathie. Also das ist reine Chemie.
Ja, aber sie wirkt.
Sie wirkt. Früher war es so, dass man sagte, von April bis Oktober ist zu behandeln. Mittlerweile wird das ganze Jahr behandelt. Erstens haben wir Klimaerwärmung und zweitens sind das teilweise lange Therapien. Und ich würde den Hund jeden Monat dagegen behandeln. Unsere Hunde wurden dagegen einmal im Monat behandelt.
Grundsätzlich gegen Insekten.
Grundsätzlich, ja.
Okay.
So, dann kann man 4 Wochen vor Reiseantritt den Hund auch impfen. Es gibt einen gewissen Impfstoff, Leishgard, Domperidon heißt das. Das ist ein Dopamin-Antagonist, der sorgt dafür, dass die Hypophyse wird angeregt und dadurch werden die Leukozyten angeregt, mehr zu phagozytieren. Das ist nur eine zelluläre Immunität, das ist kein richtiger Impfstoff. Bei einem normalen Impfstoff bilden sich ja Antikörper, das ist ja eine humorale Immunität. Das gibt ja bis einen sehr großen Schutz. Diese zelluläre Immunität, das ist kein 100%iger Schutz. Es ist eine gewisse Prophylaxe, eine gewisse Vorsorge. Mit einem richtigen Impfstoff kann man das nicht vergleichen. Dann kann man natürlich, wie gesagt, diese Repellenzien benutzen. Man kann natürlich grundsätzlich darauf achten, dass die Hunde in der Dämmerung und nachts nicht rauskommen, weil die Mücken sind nachtaktiv. Wenn man im Sommer auf der Terrasse sitzt, ist man zerstochen.
Also ich muss sagen, mir war bisher nicht klar, dass Mücken überhaupt Hunde stechen. Weil die haben ein Fell, wie kommen die da überhaupt dran?
Ja, da bin ich auch immer von ausgegangen, aber die sind da doch sehr erfolgreich. Also die gehen auch an die Innenflächen der Ohren, die gehen auf die Nase und so. Und die kommen bei einigen Rassen, die sind ja sehr kurzhaarig und
ja.
Ne, die werden gestochen.
Jetzt mal konkret, mein Hund kriegt jedes Jahr im März ein sogenanntes Zeckenhalsband. Das ist so ein graues Ding aus Kunststoff. Wird im März gekauft, bleibt bis Oktober drauf. Keine Zecke geht an den ran. Wirken die auch gegen Mückenstiche?
Ja, es gibt einige, die wirken auch gegen Mückenstiche. Das hängt jetzt davon ab, was sie haben. Ich nehme an, dass sie das beim Tierarzt erwerben und nicht bei Fressnapf oder so.
Nein, nicht bei Fressnapf. Ich kaufe das bei irgendeinem speziellen Versandhändler, nicht beim Tierarzt. Ich habe es aber auch schon mal beim Tierarzt gekauft. Das ist so eine runde Dose, kostet ein Heidengeld, das Ding, aber es funktioniert. Ich habe den Namen leider vergessen.
Also
nicht Fressnapf.
Ja gut, Fressnapf kann diese Tierarzneimittel gar nicht verkaufen.
Eben. Weil die natürlich verschreibungspflichtig sind.
Ja, natürlich verschreibungspflichtig. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was sie für ein Band haben. Keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass es das die im Versand gibt. So. Hm. Ne? Aber ich würde solche Präparate beim Tierarzt kaufen. Da sind sie sicherlich noch teurer wahrscheinlich.
Also Präparate heißt es ein Medikament. Ich habe es mal versucht, der Hund hat nur gekotzt die ganze Zeit.
Aber aber das Halsband ist ja auch ein Medikament.
Ja, klar.
Weil da Wirkstoffe drin sind.
Ja, wird über die Haut abgegeben, dann aufgenommen. Dann.
Und das Problem ist natürlich nur mit dem Halsband, bitte korrigieren Sie mich, aber wenn dein Hund schwimmen geht, dann verlierst du ja auch an Substanz beim Schwimmen.
Ja, das stimmt.
Und das ist halt das Problem. Deswegen sollte man dann doch eher auf einen anderen Übertragungswert gehen, dass man halt einen Spot-on macht, dass man das halt zwischen die Schulterblätter gibt oder in Form einer Pille, dass du den Hunden eine Pille gibst.
Regelmäßig so, als Prophylaxe.
Genau. Ja. Was haben Sie denn überhaupt für einen Hund?
Weimaraner, Corsa.
Naja, immer relativ kurzes Fell.
Ja, eben. Aber da ist keine Zecke bisher. Ich sehe sie schon mal rumlaufen bei dem Hund, dann fange ich die und. Aber angebissen hat noch keine.
Ich hoffe es für dich.
Ja, würde ich ja sehen.
Also da sind wir uns nicht so einig. Ne? Außerdem fallen die ja nach 24 Stunden auch wieder ab. Vollgesogen dann.
Ja.
Aber dann kann er natürlich auch einiges übertragen haben. Ne?
Sie machen mir jetzt richtig Freude.
Ja, also.
Stichwort Bachblüte. Vor 3 Jahren hat mir mal ein Antizeckenhalsband aus Bernstein empfohlen.
Ja, was soll ich denn da jetzt zu sagen? Also ich beschäftige mich auch sehr mit Tierernährung und seit einigen Jahren haben wir ja einige, wie soll ich das jetzt mal sagen? Es werden sehr viele individuelle Rationen erstellt. Der Hund soll ja so ernährt werden wie der Wolf. Und da die Wölfe ja nun auch nicht entwurmt werden, werden die Hunde jetzt auch nur mit Bernsteinketten und mit Schwarzkümmelöl. Ich habe schon Wermutkatzen gehabt. Ne?
Wermutkatzen.
Die Katzen kriegen ordentlich Wermut, liegen dann entspannt in der Ecke.
War die gut drauf, die Katze?
Die war gut drauf, gegen Parasiten hilft es nicht. Also ist eine never-ending story.
Ja,
ne?
Ich habe das auch mehr so scherzhaft gemeint.
Die Diskussion führen wir wirklich. Ich habe jetzt kürzlich einen Kollegen am Telefon, der Hund hat immer Durchfall gehabt und wir haben alles durchgetestet und er sagte zum Schluss, ich weiß nicht mehr weiter, jetzt rufen Sie die doch mal an. Ich denke, ich habe abends überlegt, was kann der denn haben? Zunge halten, Zähne, Speicheldrüsen. Ich bin wirklich von oben nach unten gegangen. Mir fiel ja nun auch nichts mehr an. Da habe ich die angerufen, die Besitzerin. Gedacht, nun telefonieren wir mal. Ja, sagt sie, dann habe ich gesagt, jetzt mal eine ganz banale Frage, entwurmen Sie den Hund denn? Ja, sagt sie, jeden Tag. Sie sagt, ich bin ja jetzt 16 Jahre im Labor. Ich habe gedacht, vielleicht hast du da irgendwelche Protokolle mal großzügig überblättert oder so. Sie sagt, wie jeden Tag? Die Entwurm kenne ich gar nicht. Der kriegt jeden Tag Cayennepfeffer in das Futter gemischt und da seitdem hat der keine Würmer mehr. Ich sage, wie stellen Sie das fest, dass der keine Würmer hat? Es kommen hinten keine raus. Da habe ich den Kollegen wieder angerufen und hatte gesagt, wenn Sie jetzt noch einmal von der was hören, brauche ich kein Wochenende, brauche ich Delfintherapie. Ich sage, passen Sie auf. Passen Sie auf, das ist ganz banal. Wir müssen den Legeartis entwurmen, der kriegt nur Cayennepfeffer. Und da hat er die dann tatsächlich angerufen, die hat sich dann Tabletten abgeholt. Dann hat er natürlich richtig Würmer verloren. Das Problem bei dieser Sache ist, die Frau hatte 2 kleine Kinder.
Mhm.
So, und die Hunde und die Kinder, die liegen zusammen im Bett, die lecken sich gegenseitig ab. Und da finde ich so eine Überlegung, wochenlang und monatelang mit Cayennepfeffer. Ne? Wie gesagt, das Protokoll hatte sich mir jetzt nicht so erschlossen, das ist an mir vorbeigegangen. Aber es gibt solche Sachen. Und da weiß ich nicht, das finde ich so ein bisschen grenzwertig. Ne? Dass ein Hund mal Würmer hat, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber wenn er auf die Kinder übergeht, finde ich das nicht so lustig.
Ja, das wollen wir nicht.
Ne? Und das ist da absolut gegeben in diesen Fällen. Ne?
Cayennepfeffer, der arme Hund.
Ja, das wird unter das Futter gemischt, das kriegt er gar nicht mit, aber es hat natürlich keine antiparasitäre Wirkung. Das ist ja kein Arzneimittel. Ne?
Also keine Chemie.
Völlig schräg. Ne? Und Kinder von 3 und 5.
Erlebt ihr sowas in der Klinik schon mal, Max? So verrückte so Leute, die meinen, sie könnten also mit Bernstein und Cayennepfeffer irgendwelche Würmer bekämpfen? Oder?
Ja. Das ist nichts Neues.
Freitag hatte ich eine Dame dran, eine Kollegin. Testen Sie auch Willy Brandt?
Was?
Willy Brandt? Ich meine, man muss ja dann vorsichtig, was man sagt, das ist eine Kollegin. Ne? Da weiß ich jetzt im Moment gerade nicht so. Von Willebrand-Antigen, das ist ein Gerinnungsparameter.
Ja.
Da hatte sie sich aber im Namen vertan, hat Willy Brandt gefordert. Und da muss ich jetzt erstmal überlegen, was ich denn nur sage. Ne? Also Willy Brandt testen wir nicht, aber von Willy Brandt durchaus.
Ja, beruhigend. Noch ein Beispiel. Was kann noch auftreten nach Auslandsaufenthalt?
Der Hund kann Babesiose bekommen.
Was ist das?
Das ist eine Erkrankung, die durch Zecken übertragen wird, durch die Auwaldzecke. Ne? Allerdings ist das keine Zoonose. Also die Menschen bekommen keine Babesien. Der Hund bekommt aber eine Anämie.
Also eine Blutarmut, ganz kurz.
Eine Blutarmut. Blut, ja. Oder eine Hämaturie, der pinkelt Blut. Die pinkeln wirklich das reine Blut.
Oh Gott.
Das kann man relativ gut behandeln. Das Kabesia ist zugelassen in Deutschland für die Tiere. Es ist anstrengend für die Hunde. Es ist also kein einfaches Mittel.
Also Pinkelblut, sind die Nieren angegriffen?
Genau, die Nieren werden angegriffen. Und dann kommt auch zur Zerstörung der Erythrozyten,
ja,
der roten Blutkörperchen. Und dann pinkeln die Blut.
Mein lieber Mann, also Prophylaxe. Vorher
impfen, also am wichtigsten oder? Finde ich erstmal, man sollte sich mal überlegen, ob der Hund überhaupt in diese
Gegend
muss. Ja. Ne? Das ist schön, mit Kindern Urlaub in Italien zu machen. Der Hund, meines Erachtens, fühlt sich da nicht wohl.
Ja.
Ne? Also wir hatten immer einen Australian Shepherd. Das sind tolle Hunde, die lieben Wasser und die lieben Baden im Eis, selbst im Eiswasser. Für die Hitze sind die nicht gemacht. Das heißt also, 15 Jahre lang kein Aufenthalt im Süden. Das muss einem klar sein. Und wenn man das nicht möchte, dann sollte man sich einen Goldfisch anschaffen.
So. Dann haben wir das auch geklärt.
Ja, das ist schon mal Punkt 1. Des Weiteren ist so natürlich Prophylaxe. Diese Repellenzien auftragen. Und da würde ich zu Repellenzien vom Tierarzt raten. Einmal im Monat und zwar das ganze Jahr über. Dann würde ich Moskitonetze anwenden. Tatsächlich die Fenster dicht machen. Ne?
Mhm.
Man kann, wie gesagt, sowohl bei den Babesien als auch bei den Leishmanien, als auch bei den Diophilalen behandeln. Es gibt Behandlungsschemata, sehr umfangreiche und sehr komplizierte, aber das ist alles zu behandeln. Es muss, wie gesagt, nur früh genug erkannt werden. Ne?
Also im Grunde kann man den Leuten nur raten, also wenn ihr schon unbedingt den Hund mit ins Ausland nehmen müsst, was ihr besser nicht tätet, dann geh vorher mal zum Tierarzt, geh in die Tierklinik, sag, wo du hin willst mit dem Hund.
Auf jeden
und
Fall.
Und hör dir da mal an, was vielleicht sinnvoll wäre als Mittel gegen Insektenstiche, sei es Medikament, sei es eine Impfung, was auch immer, um also da zumindest ein bisschen Schutz aufzubauen.
Ja, und was man auch bedenken soll, wenn man unbedingt einen Hund aus Rumänien nehmen sollte oder aus La Gomera oder einen Straßenhund von, ich weiß es nicht, da muss einem klar sein, dass diese Hunde meistens infiziert sind. Die bringen meistens schon alles Mögliche mit. Das beinhaltet im Nachhinein aufwendige Tests, Untersuchungen, womöglich monatelange, jahrelange Therapie. Und das sind natürlich Kosten.
Ja.
Darüber muss man sich im Klaren sein. Es mag sein, dass ein Hund aus der Ukraine oder aus Bosnien im Moment billiger ist als ein Rassehund. Ein Weimaraner kostet sicherlich einiges. Unterm Strich weiß ich dann nicht, ob das so der günstigere Schnapp ist. Außerdem hat man einen Hund, der eben chronisch krank ist. Darum geht es ja. Ne?
Also eigentlich von Ihnen der ganz coole Rat, lasst lieber die Finger davon. Da haben Sie jetzt natürlich die ganzen wohltätigen Organisationen an der Hacke, die sagen, wir müssen die armen Tiere retten.
Ja, das kann man, das ist auch schwierig. Das ist ja, da bin ich auch sehr ambivalent. Ne? Ich bin mit meinen Söhnen Ende März in Sevilla gewesen. Die haben mich zum Sightseeing eingeladen. Das ist auch ganz toll. Wir haben uns da einiges angesehen. Da laufen überall irgendwelche Hunde rum. Und da sehe ich ganz genau, dass ich weiß jetzt nicht, ob die Leishmanien positiv ist, aber irgendwas haben sie dann sicherlich, ne? Ich bin da sicherlich ein bisschen ambivalent, weil ich mir denke, jeder Hund, der hier in eine Pflegestelle kommt, in eine Familie kommt, hat ein tolles Leben, ist sicherlich super. Aber im Grunde sind unsere Tierheime voll genug.
Ja.
Und wenn Sie jetzt einen Australian Shepherd suchen, weil der andere verstorben ist und Sie gehen in Australian Shepherd in Not oder Australian Shepherd abzugeben oder so, da platzt Ihnen der Server. Sage ich Ihnen, haben Sie in 4 Wochen 8 Hunde, die einziehen. Ich weiß gar nicht, brauchen tun wir die Hunde und Katzen hier nicht. Wir haben genug, durchaus. Aber es ist natürlich sehr, also für die Hunde da ist es natürlich die einzige Chance, ne?
Klar.
Nein. Deswegen kann ich da jetzt, ich kann mich da weder auf die eine noch auf die andere Seite schlagen. Wir hatten jetzt gerade CHEU in Aachen. Die Pferde aus Brasilien waren hier, die Pferde aus den Staaten waren hier, die Ungarn waren hier. Ungarn sind ja die besten Vierspännerfahrer. Die sind also mindestens mit 20 Pferden angereist. Die sind natürlich alle getestet und die werden auch alle wieder getestet, bevor die alle wieder abreisen. Aber es gibt eben auch falsch negative Tests. Ne? Also verhindern können sie das nicht. Dieser Reiseverkehr ist einfach nicht mehr aufzuhalten.
Mhm.
Es gibt Hunde und Katzen und Pferde, die reisen mehr als wir alle zusammen. Und dadurch wird dem Ganzen natürlich Vorschub geleistet.
Also würde ich mal zustimmen, wenn ich sage, den meisten Menschen ist das gar nicht bewusst, dieses Risiko?
Nein. Denke ich ganz bestimmt.
Also Sie haben eben den Kangal da angesprochen mit der stillen Tollwut. Wie gefährlich Tollwut auch für Menschen ist, ich glaube, die meisten wissen
ja,
keine Ahnung.
Das Problem ist, dass wir ja seit ganz, ganz vielen Jahren Tollwut als für tollwutfrei gelten, bis auf die urbane Tollwut. Also die Fledermäuse haben Tollwut, ne? Aber die kann man ja auch nicht zum Impfen bitten, ne? Das ist ja schwierig. Also die normalerweise ist Deutschland tollwutfrei. Und so sind ja viele, wenn Leute im Alter meiner Kinder, die sind jetzt so Anfang 30, wenn die in die Türkei reisen, dann machen sie überhaupt keine Gedanken darüber, ob da tollwutfrei ist oder nicht. Ne? Die finden so einen Kangal putzig. Also meine Kinder würden jetzt keinen mitbringen, weil wir immer selber Hunde haben. Aber es gibt eben auch Leute, die denken sich, den bringe ich dann einfach mit, die machen sich da gar keine Gedanken drüber. Und wie gesagt, so eine stille Tollwut ist auch schwierig zu erkennen. Na, da, also wie gesagt, ich habe da echt größten Respekt vor dem Kollegen. Habe ich sofort überlegt, ob ich das auch erkannt hätte. Na?
Tja, Max.
Spannend, oder?
Interessant. Also raten wir den Leuten, wenn ihr unbedingt mit dem Hund ins Ausland reisen wollt oder mit der Katze oder mit welchem Tier auch immer, fahrt vorher mal kurz in der Tierklinik vorbei, lasst euch beraten.
Auf definitiv. Vorsorge und eventuell danach die Nachsorge.
Ja, und danach mal kurz gucken.
Ja.
Auf jeden Fall. Wenn der Hund wieder aus dem Urlaub zurück ist, würde ich, selbst wenn dann keine Krankheitsanzeichen zeigt, ne, würde ich nach 4 Wochen sagen, wir gehen mal zum Tierarzt und lassen mal einen Test laufen. Wir haben ja ganz viele Antikörpertests.
Ja.
Aber wir gehen davon aus, der Hund hat sich am letzten Tag infiziert. Dann dauert es 3 Wochen, ehe wir Antikörper nachweisen können. Also direkt danach einen Test zu machen, ist bei den Antikörpern schwierig. Aber wenn der Hund erkrankt, würde ich sofort zum Tierarzt gehen. Dann müssen wir eine PCR machen oder einen Blutausstrich. Da gibt es mehrere Untersuchungsmöglichkeiten, die Postinfektion, also 5-6 Tage Postinfektion sofort anspringen, also nach der Infektion anspringen, würde ich es immer zuraten.
Kann ich auch nur so bestätigen und befürworten.
Okay, schönes Thema, interessantes Thema.
Ich denke, es war für die
Zuhörer. War mir auch in der Tragweite überhaupt nicht bewusst, auch dass das Risiko, dass ich da mir selbst als Mensch was hole.
Deswegen fand ich die Leishmaniose und die Dirofilariose so ein bisschen wichtig, die so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, weil es eben zoonotischen Charakter hat. Da macht sich keiner Gedanken drüber. Nun gibt es natürlich viele Stadtmenschen, die sagen, ah, Zecken fange ich mir keine an, aber Mücken gibt es ja überall. Ne? Also, gibt ja, kann man ja nicht verhindern. Ne?
Ja, perfekt.
Okay, Max, vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken, Frau Dr. Kölfen. Vielen Dank für die Möglichkeit, uns heute über das wirklich doch sehr interessante Thema zu unterhalten.
Danke auch.
War nicht nur interessant, sondern auch zum Teil auch amüsant. Mein Kompliment.
Ja, perfekt. Und ich verabschiede mich wieder mit besten Grüßen in die Republik.